weil er zu meiner Rechten ist, damit ich nicht ins Wanken gebracht werde. Deswegen ist fröhlich mein Herz und frohlockt meine Ehre oder frohlockt meine Seele, kann man übersetzen. Auch mein Fleisch wird ruhen auf Hoffnung. Ich halte den Herrn alle Zeit vor Augen. Manch einer von uns oder manch einer, dem ich schon begegnet bin, hat das schon gesagt. Der Gott des Alten Testaments, der passt mir nicht. Es ist ein rachsüchtiger, ein strenger, ein heiliger, ja, ein gerechter Gott. Der Gott des Neuen Testaments, der kann mir gut passen. Mit dem würde ich ganz gut auskommen, aber nicht aus dem Alten Testament. Ist dieser Gott denn gestorben? Hat er sich denn verändert? Haben wir denn zwei Götter? Und wir lesen ganz klar in seinem Wort, er ist derselbe, wie er gestern war. Er ist derselbe, wie er im Alten Testament war. Und der Psalmist sagt auch, ich halte den Herrn alle Zeit. Alle Zeit heißt, zu jeder Stunde, zu jeder Minute, zu jedem Augenblick halte ich ihn mir vor Augen. Ich tue es. Ich wende Kraft daran. Ich tue es bewusst. Ich halte ihn mir vor Augen, so wie ich ein Bild vor meinen Augen hängen haben würde. Weil er zu meiner Rechten ist. Nun würde manch einer sagen, wie kann ich mir jemand vor Augen halten, wenn jemand rechts von mir ist? Aber ich denke, es ist schon gut ausgedrückt. Die meisten von uns sind doch Rechtshändler, oder? Alles, was wir tun, oder sehr vieles, was wir tun, tun wir mit der rechten Hand. Deswegen ist es schon gut, wenn Gott zu meiner Rechten ist und mich dabei leitet und führt, mir die Kraft schenkt zu dem, was ich tue. In einer anderen Stelle sagt der Psalmist im Psalm 116, ich liebe, einfach dieses Wort, ich liebe, ich bin verliebt, übersetzt jemand. Ich bin verliebt, weil der Herr meine Stimme und mein Flehen gehört hat. Es bezeugt auch von einem Menschen, der es erlebt, der Herr ist immer bei mir. Nun würde manch einer von uns sagen, ich fahre jeden Tag Bus von den Schülern. Was macht es schon, wenn jemand neben mir ist? Das macht mir nichts aus. Das hat keine Wirkung auf mein Leben. Ob jemand vor mir steht, wir kennen den Menschen vielleicht gar nicht. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn Gott neben uns steht. Es ist ein Unterschied, ob jemand einfach so im Bus neben mir sitzt oder ob Gott tagtäglich jede Stunde neben mir ist oder in mir ist. Ich halte den Herrn alle Zeit vor Augen. Was heißt das für mich? Gott zu lieben. Was heißt das, ihn in alle meine innersten Gedanken und Wünsche hineinzulassen? Was heißt es, ihn so intensiv an meinem Leben teilnehmen zu lassen? Ich denke, als erstes ist es, dass wir an ihn denken. Jederzeit denken. Und Jugendliche haben wir ja sehr viele. Und ich denke, ihr könnt es noch ganz frisch nachvollziehen, was ich jetzt sage. Aber auch die älter sind, die wissen auch Bescheid in der Sache. Wie ist es denn, als du zum ersten Mal verliebt warst? Wie war es denn? Oder wie fühlst du dich, wenn du verliebt bist? Wo sind deine Gedanken? Was tust du? Ich hatte auch ein kleines Bild bei mir auf dem Tisch stehen, als wir befreundet waren, von meiner Frau. Ich fand das gar nicht unpassend. Ich fand das wunderschön. Ich konnte jederzeit sie anschauen, auch wenn sie nicht neben mir war. Und ich freute mich daran. Was tut ein Mensch, der verliebt ist? Was tut ein Mensch, der Gott lieb hat? Wisst ihr, Geschwister, und das macht mir oft Sorge, nicht, dass ich andere ansehe, sondern auch mein Leben ansehe. Wir meinen, wir lieben Gott. Und wir sagen das auch. Aber wie viel von unserer freien Zeit, wie viel von unserem Alltag wird mit diesem Gedanken verknüpft? Wie viel nehmen wir Gott in unseren Alltag mit hinein? Beschränkt sich mein Christsein nur auf die 15 Minuten oder halbe Stunde stille Zeit morgens? Worauf beschränkt sich mein Leben mit Gott? Wie halte ich Gott mir vor Augen? Wann tue ich es? Ist das, manch einer sagt vielleicht, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Ich tue das und das andere, ich arbeite im BK mit. Danach fragt keiner. Die Frage ist, wie intensiv ist deine Gemeinschaft mit Gott? Wie hältst du ihn dir vor Augen? Hältst du ihn nur gelegentlich vor Augen? Und dann ist es die Frage, bist du verliebt? Liebst du Gott? Wenn wir mit ihm sprechen, das ist das zweite Zeichen der Liebe. Ich denke, eine Ehe, wo nicht gesprochen wird. Manch einer hat das, denke ich, schon erlebt und weiß, ich kenne es nur vom Hörensagen und weiß, dass das ein Terror ist. Wenn jemand nicht mit dir sprechen will, ist das einfach eine Strafe. Wenn wir Gott lieb haben, dann sprechen wir mit ihm. Dann sind wir in ständiger Gemeinschaft mit ihm und versuchen, so oft wie möglich mit ihm zu sprechen. Ich habe dieses Beispiel schon gesagt von Spurgeon, aber ich finde es am Platz, jetzt auch wieder zu erwähnen. Er wurde mal gefragt, du sagst ja so oft, wir sollen ständig beten, wir müssen immer im Gebet sein. Wie sieht es denn bei dir aus? Und er sagte, naja, man betet ja nicht immer. Manchmal vergehen auch, ich sage mal mit eigenen Worten, vergeht auch eine längere Zeit, um die 15 Minuten, aber dann betet man wieder. Die Intensivität, mit der wir beten, die Intensivität, mit der wir mit Gott Gemeinschaft haben, zeugt davon, inwieweit wir ihn uns vor Augen stellen, inwieweit wir ihn lieb haben. Und das Dritte möchte ich noch erwähnen, wenn wir uns für ihn einsetzen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich lieb habt, dann haltet meine Gebote. Wenn ihr mich liebt habt, mit anderen Worten, dann tut das, was ich sage. Das ist auch ein ganz markantes, ein ganz klares Zeichen von einem Kind Gottes, wenn es das tut, was Jesus sagt. Und jetzt wieder die Frage an mich, was tue ich in meinem Alltag? Würde ich das gerne so sehen, dass Jesus jederzeit, auch wenn ich von der Schule komme und mal nichts tun möchte und mich ausruhen will oder irgendeine Sache mache, dass Jesus dann neben mir steht und mir zusieht? Wo sind meine Gedanken? Wenn ich einmal eine freie Zeit habe und wirklich tun kann, was ich will und ich nicht beobachtet bin, wo gehen meine Gedanken hin? Sind sie bei Jesus? Das, woran du denkst in solchen Momenten, das ist deine Welt. Das, wo du am gernsten bist, das, was du am liebsten machst, es braucht keine böse Sache sein, das ist deine Welt, da lebst du drin. Ist Jesus diese Welt? Er ist links neben mir, nicht nur rechts. Er ist über mir, er ist neben mir, ist hinter mir, er ist überall. Gott möchte bei uns sein. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Das sagt uns die Bibel schon von Anfang an und Gott schuf sich den Menschen und er hatte Gemeinschaft mit ihm. Bis diese Gemeinschaft zerstört wurde vom Menschen. Das war Gottes Absicht. Das ist Gottes Absicht auch heute. Und er geht einem jeden nach. Und das ist seine Absicht. Und er möchte mehr als wir selbst, dass unser Nächster, dass derjenige, der ihn noch nicht kennt, dass er ihn annimmt, dass sein Herz sich Gott zuwendet. Wir dürfen Wegweiser sein zu ihm. Vieles im Leben stellt sich zwischen mir, zwischen mich und Gott. Vieles im Leben schiebt sich dazwischen und möchte uns von Gott trennen. Und es ist, ich werde noch zu dem Text kommen, es gilt, Anstrengung anzuwenden. Es gilt, sich selbst in Zaum zu halten, Selbstbeherrschung zu üben, um diese Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. Das sollte es für uns auch sein. Es gibt einen Autoaufkleber, habe ich mir gesagt, in Englisch. Da stehen zwei Fragen geschrieben. Sie sind aber von sehr, sehr großer Bedeutung. Und zwar lautet die erste Frage, scheint Gott sehr weit entfernt? Die zweite Frage, wer hat sich bewegt? Das heißt, wer hat sich entfernt? Gott oder du? Meistens kann man diese Frage nur mit einer Antwort beantworten. Ich bin es, Herr. Vor diesem Text aus dem Alten Testament gehen wir in das Neue Testament, wo der Apostel Paulus in Philipper Kapitel 2 in ganz eindringlicher Weise ermahnt und sagt, dies und dies tut, indem ihr Jesus vor Augen haltet, damit ihr euch Jesus vor Augen haltet. Ich lese aus Kapitel 2 und damit der Zusammenhang besser verständlich ist, lese ich vom ersten Vers bis zum achten. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeiten und Erbarmungen? So macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden und auf eines bedacht seid, nichts nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder gebe Acht nicht nur auf das eigene, sondern jeder auch auf das der anderen. Und jetzt steht ein Denn. Und immer wenn da ein Denn steht, dann ist das eine Begründung. Eine Begründung dessen, was Paulus vorher gesagt hat. Und jetzt kommt die Begründung. Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war. Dass der, als er sein Dasein in der Gestalt Gottes führte, es nicht als ein an sich zu reißendes erachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte. Er nahm nämlich die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an, wurde den Menschen gleich und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Er wurde nämlich gehorsam bis zum Tode, zum Tode an einem Kreuz. Ganz vieles erwähnt der Apostel hier. Wahrscheinlich hatten die Philipper Schwierigkeiten in den Beziehungen zueinander. Und er ermahnt sie ganz stark und sagt, gibt es irgendwelchen Trost, gibt es Ermahnung, gibt es Erbarmungen und Herzlichkeiten, dann tut es aber so, dann erfüllt meine Freude. Und dann kommt das Denn, was ich schon erwähnt habe. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Was ist eine Gesinnung? Ich denke, eine Gesinnung ist, wenn wir unsere Einstellung überprüfen. Eine Gesinnung ist, wenn wir unsere Einstellung mit der Bibel überprüfen. Wenn wir unsere Einstellung mit Jesus überprüfen. Und wenn wir die Apostel lesen, zum Beispiel Johannes, was er darüber sagt, so merken wir, dass er in ganz starkem Maße es betont und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Zum Beispiel in 1. Johannes 1, Verse 1 bis 3 lesen wir: Das, was von Anfang war, das, was wir gehört haben, das, was wir mit unseren Augen gesehen haben, das, was wir anschauten. Johannes schaute ihn an und er sah ihn. Er sah Gott in Menschengestalt. Das, was wir anschauten und unsere Hände betasteten, es betrifft das Wort des Lebens. Und das Leben wurde geoffenbart und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart wurde. Das, was wir gesehen und gehört haben, berichteten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wen sah Johannes? Es ist ein Augenzeuge. Es ist jemand, der aus erster Hand uns erzählen kann, wie Jesus war. Wenn wir wissen wollen, wie Jesus war in seiner Einstellung, in seiner Gesinnung, dann müssen wir die Bibel lesen. Das ist die einzige Stelle, wo wir finden können, wo wir es herausersehen können, wie Jesus war. Wie willst du Jesus ähnlich werden, wenn du nicht weißt, wer er ist? Wenn du nicht weißt, wie er war? Wenn du nicht weißt, wie er mit Menschen gesprochen hat, wie er auf Menschen reagiert hat. Der einzige Weg, um Jesus ähnlich zu werden, um sein Bild immer vor meinen Augen zu halten, ist, die Bibel zu lesen. Das ist der einzige Weg. Da geht kein Weg dran vorbei. Wie oft tue ich das? Wie wichtig ist mir das? Das kann mir kein Buch ersetzen und sei es noch so ein gutes Buch. Die Bibel ist das Zeugnis davon, wie Jesus war. Gott in Menschengestalt. Gott kommt auf die Erde und zeigt sich den Menschen. Er ist sein Ebenbild. In diesem Buch steht geschrieben, wie er war. Und wir, denke ich, wissen ungefähr, wie Johannes und sein Zwillingsbruder Jakobus hießen. Ich bin mal gespannt, ob die Kinder wissen, wie nannte man diese beiden Brüder? Wisst ihr es noch? Ich glaube, das heißt in Griechisch Boanerges. Wie heißt es in Deutsch? Wisst ihr es nicht? Donnersöhne. Das funkte manchmal ganz schnell bei denen. Aber ganz wenig Licht und ganz viel Donner. Und als sie mal nicht aufgenommen werden oder nicht aufgenommen wurden in einem samaritischen Dorf, dann sollte es aber auch mal ganz schnell donnern. Und dieser Johannes, der so ein Donnersohn war, den erleben wir in seinen Briefen aber ganz anders. Wovon kommt das? Wieso ist der Johannes auf einmal so anders? Wir beschreiben Johannes immer als den Apostel der Liebe. Kein Wort von Donner. Dieser Johannes steht neben Jesus. Er ist jeden Tag neben ihm. Er hört, wie er mit den Leuten spricht. Und kein anderer, wirklich kein anderer in der Bibel, beschreibt Jesus so genau und so detailreich wie Johannes. Lesen wir Johannes, Evangelium Kapitel 5, ich glaube 7, 8 und 10, wie Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht. Da kommt einer und wirft Jesus was an den Kopf und sagt: Du bist nicht der Sohn, was denkst du von dir? Du bildest dir etwas ein, du meinst, du bist hier Gottes Sohn, aber du bist nur ein Sohn der Maria, weiter nichts für uns. Was tut Jesus? Wie reagiert er? Johannes steht daneben und ihm ist wahrscheinlich danach, erstmal richtig donnern zu lassen. Er schaut Jesus an und wir können ganz viel von einem Menschen erfahren über sein Inneres, wenn wir ihn von der Seite beobachten. Sie haben es bestimmt auch oft getan, gesehen, wie Menschen sich unterhalten. Die Gesichtsmuskeln sagen sehr viel darüber aus, was ein Mensch fühlt, was er sagen will und was er nicht sagt. Sein ganzes Benehmen, seine Worte sagen sehr viel darüber aus. Und Johannes sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir schauten ihn an. Wir haben ihn gesehen. Gott in Menschengestalt. So einen Menschen beeindruckt es ganz stark, wenn jemand anders ist wie er. Männer, die praktisch veranlagt sind, so wie Johannes und Jakobus, sind meistens sehr stolz darauf, dass sie immer das Wort parat haben. Wenn nicht das Wort, dann die Hand oder die Faust. Sie sind Männer der Tat. Und mit einem Mal kommt jemand, der ist ganz anders. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und er ist beeindruckt davon. Und er sieht dieses Bild vor seinen Augen. Und er wird total verändert. Und er wird zu einem Apostel der Liebe. Johannes wird verändert, weil er Jesus ansieht, weil er ihn ganz verinnerlicht und ihn in sein Leben hereinlässt. Was sagt denn der Apostel Paulus über Jesus? Er lernt auch sehr viel über Jesus. Er ist ihm zwar nie persönlich begegnet, aber damals vor Damaskus, wo wir lesen, wutschnaubend, ist er nach Damaskus geritten. Könnt ihr euch den Paulus vorstellen, Kinder? So einer richtig auf dem Pferd und dann irgendwann mal nachts, damit es keiner merkt, so, jetzt komme ich in Damaskus an, da geht es aber rund. Er wird aufgehalten. Im ersten Moment merkt er, es ist irgendeine größere Macht und sagt, Herr, wer bist du? Es ist eine Höflichkeitsfloskel. Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Die nächste Frage ist von Paulus, Herr, was willst du, dass ich tue? Wir können nicht gleichzeitig Nein und Herr sagen. Oder wir sagen Ja, Herr, oder wir sagen Nein, aber das Nein passt da nicht, dann ist er nicht mehr unser Herr. Man sagt bei einem tüchtigen Geschäftsmann irgendwo in Basel, hing ein ganz kurzer Spruch an der Wand. Ihm war vor kurzem die Frau gestorben. Zwei Worte. Ja, Herr. Nein, Herr, können wir nicht sagen. Dann muss oder das Nein durchgestrichen werden oder der Herr. Ja, Herr. Paulus sagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Er merkt auf einmal, hier ist jemand, der stärker ist. Derjenige, der gekreuzigt wurde. Vielleicht hat er ihn auch gesehen, das weiß ich nicht. Aber derjenige, der gekreuzigt wurde, derjenige, von dem die Christen erzählen, dass er auferstanden ist. Derjenige ist Herr. Und wenn das so ist, dann krempel ich mein ganzes Leben um. Oder ich sage nein, ich tue es nicht. Und ich denke, wir können froh sein, dass der Apostel Paulus sich für Ja entschieden hat. Jesus sagt zum Apostel, und das lernt Paulus von Jesus, er sagt, warum verfolgst du mich? Und da lernt Paulus, Jesus lebt in einem jeden von den Christen, die er verfolgt. Wenn du Jesus Christus annimmst, wenn du ihn in dein Leben einlädst und er dein Leben verändern darf, dann verspricht er, und ich werde bei dir Wohnung nehmen. Er lebt in dir. Inwieweit verändert das mein Leben? Inwieweit halte ich ihn mir jeden Tag vor Augen? Wenn wir die Eigenschaften Jesu ansehen, und das ist auch das, was der Apostel Paulus hier erwähnt vieles davon. Er rät es den Philippern und sagt, gibt es irgendwelchen Aufruf und Trost bei euch in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeiten und Erbarmungen? So macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden und auf eines bedacht seid, nichts nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder gebe Acht nicht nur auf das eigene, sondern jeder auch auf das der anderen. Und dann beschreibt er Jesus. Und wenn wir merken, das sind alles Eigenschaften, die Jesus auch verkörpert hat. Wenn wir Jesu Eigenschaften ansehen und lesen, was die Apostel sagen, so sehen wir, Johannes sieht in Jesus die zwei wichtigsten Eigenschaften Gottes. Liebe und Heiligkeit. Wir können es oft nicht miteinander verbinden. Wir meinen oft, wir können oder nur lieben oder nur heilig sein, nur gerecht sein. Aber Gott verkörpert diese beiden Eigenschaften, die Haupteigenschaften Gottes, Liebe und Heiligkeit, in einer Person. Er ist unendlich Liebe, aber er ist auch unendlich heilig, sündlos, gerecht. Der Apostel Paulus, den verändert das auch. Wenn wir in Kapitel 3 weiterlesen, Verse 7 und 8, so beschreibt er, was in seinem Leben verändert wurde. Philipper 3, Verse 7 und 8. Das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, dieses habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Ja, und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges, Christus Jesus zu kennen, meinen Herrn, deswegen ich alles verlor und achte es dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne. Zwei Entscheidungen. Eine, die irgendwann mal geschehen ist, sagt der Apostel, damals vor Damaskus habe ich es für Schaden geachtet und ich habe mich zu Christus gewandt. Aber es ist etwas, was mich jeden Tag beschäftigt. Und das ist das, was mir auch oft Sorgen macht. Und ich achte es immer noch. Und ich tue es jeden Tag. An einer anderen Stelle sagt der Apostel, ich schlage mich. Ich boxe, mit einem anderen Wort gesagt. Ich schlage meinen Leib. Ich zwinge mich, um nicht verwerflich zu werden. Es ist eine Anstrengung wert, diese Anstrengung, Jesus treu zu bleiben, ihn hochzuhalten, sein Bild immer mehr vor Augen zu halten. Jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Wichtigeres im Leben, nichts Wichtigeres als erstens Gebet und zweitens Lesen der Bibel. Es gibt aber auch nichts Schwereres, das wir einhalten können. Gebet und Bibel lesen. Das ist die Krankheit, die so manch einen Christen befällt. Und wir werden schläfrig und wir meinen, wir kennen doch schon alles. Und ich habe die Bibel schon so und so viel mal durchgelesen. Sie sagt mir nichts Neues. Jesus sagt, passt auf, wie ihr hört. Denn der hat, der wird noch mehr bekommen. Warum diese zwei Verse in einem, im Zusammenhang? Passt auf, wie ihr hört. Haltet eure Ohren offen. Das sind die Tore, durch die wir eine gute Botschaft hineinlassen können oder auch eine schlechte. Passt auf, wie ihr hört. Denn der hat, dem wird mehr gegeben werden. Es ist eine Anstrengung wert, im Alltag mich bewusst für Sachen zu entscheiden, die etwas mit Jesus zu tun haben. Es ist der Anstrengung wert. Junge Leute, ich spreche euch ganz bewusst an. Könnt ihr euch vorstellen, zu Hause, wenn ihr vor dem PC sitzt, dass Jesus neben euch steht? Was ist meine liebste Beschäftigung? Warum ist es in meinem Leben oft so, dass ich flau, dass ich lau und träge geworden bin? Ich nehme das Leben viel zu lasch. Es ist alles so gleichgültig geworden. Denkt daran, wenn alles gleichgültig ist, dann ist alles gleichgültig. Auch Gott. Ist das so in deinem Leben? Was ist denn, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und du müde bist, es ist gerechtfertigt. Und dann ruht man sich aus und dann überlegt man oft, was tue ich denn mit dem Rest des Tages? Was fange ich denn noch Schönes mit dem an? Viel schöner wäre es ja doch, wenn wir uns eine extra stille Zeit einlegen. Das wäre doch was. Ist mir früher nie in den Sinn gekommen. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich es morgen mache oder abends. Inwieweit beschäftigt Jesus mich? Inwieweit verändert er mein Leben? Je mehr er mich beschäftigt, desto mehr wird er mein Leben verändern. Und glaub mir, Gott möchte nichts mehr. Nichts lieber. Er wünscht sich nichts lieber. Und dieses Gebet erhört er ganz bestimmt. Und wenn du es nicht kannst, dann bete bitte ihn darum. Herr, schenke mir mehr Liebe zu dir. Herr, schenke mir die Weisheit, schenke mir die Überwindung, dein Wort zu lesen, jeden Tag. Dieses Gebet erhört Gott ganz bestimmt. Versuch es doch mal. Jesus Christus vor Augen zu halten. Ich werde jetzt zum Ende gehen. Gottes Absicht mit uns, ich lese noch zwei Verse aus dem Römerbrief und dann werden wir beten. Gottes Absicht mit uns ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist die Absicht Nummer eins, warum Jesus auf die Erde kommen musste. Wir wurden verunstaltet. Und dann lesen wir in Jesaja 52, 53, er wurde geschaffen in seinem Bilde und er wurde verunstaltet, damit wir ihm gleich werden können, damit wir ihm ähnlich werden können. Römer 8, Verse 28 und 29. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch vorausbestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Die Eigenschaften Jesu Christi, das sollte unser Streben sein. Tagtäglich, jeden Tag aufs Neue. Das sollte unser Gebet sein, dass die Eigenschaften Jesu, dass Jesus selbst durch unser Leben sichtbar werden könnte. Das wünsche ich einem jeden von uns. Das wünsche ich mir noch am meisten. Lasst uns den Herrn anbeten.